Komisch. Weißt du was, ich muss mal kurz an meine Hörgeräte rumspielen. Das ist ja, weil hier das schaltet immer, wahrscheinlich weil ich zu laut rede. Mhm. So, dass das jetzt relativ leise ist, mach ich das mal auf ganz laut, dann höre ich dich auch.
Also.
Nee, ich muss leiser machen.
Glück auf und willkommen zu In Arbeit. Meine Einleitung heute wäre gewesen. Mein Gast heute ist Titus Dittmann. Für viele ist er der Mann, der Skateboarding in Deutschland nicht nur populär gemacht hat, sondern mit aufgebaut hat. Titus war Lehrer und hat irgendwann entschieden, ich bleibe nicht beim Klassenzimmer, ich baue ein Ökosystem. Und so wurde aus Haltung Unternehmertum, aus Szene wurde Struktur und aus Freiheit wurde Verantwortung. Und dann kommt der Teil, den viele auslassen, wenn das System, das du über Jahrzehnte gebaut hast, dich zwingt, dich selbst zu sanieren. Wenn Retail nicht romantisch ist, sondern hart und wenn Insolvenz kein Wort ist, sondern ein Zustand. Und genau da wird's persönlich. Hinter all dem steckt ein inneres Kind, das nie einfach nur passen wollte, sondern einen Platz gebaut hat, für sich und für viele andere, die durch dieses Brett zum ersten Mal gemerkt haben, ich kann was. Ich bin nicht falsch. Heute reden wir über Erfolg und über den Preis, über Scham, Verantwortung, Loslassen. Über die Frage, was bleibt, wenn du nicht mehr alles kontrollierst, Zahlen, Logos oder die Spuren in Menschen. Kein PR-Gespräch, kein Verhör, sondern ein Gespräch auf Augenhöhe. Titus, schön, dass wir zusammengekommen sind. Danke, dass du mir deine Zeit schenkst. Und jetzt werfe ich es weg.
Soll ich dir erst mal sagen, ich habe noch nie so lange so gerne zugehört.
Ist so?
Ey, das war so eine geile Einleitung. Und ich wollte dich auch fragen, das darf ich doch auch zitieren in meinem nächsten Buch.
Ich kann dir das
weil
geben.
Das war alles so auf den Punkt.
Echt?
Also ich fühlte mich sehr angesprochen. Unfassbar. Geil. Geil getroffen.
In Arbeit. Der Podcast mit Sebastian Matthias Skotnik. Präsentiert von Expertiv.
Ohne emotional werden zu wollen. Und ich wusste, dass die Situation eintritt. Ich muss 13 gewesen sein. Ich habe versucht zu eruieren. 12, 13 oder 14. Ich bin mit meinem Bruder...
In welchem Jahr war das? Ungefähr?
93, 94, 95.
Bin 80. Ach, da war ich ja schon alt. Das alles klar.
Na, ich würde nicht sagen, aber... kommen wir zu dem, was ich sagen wollte. Ich bin mit meinem Bruder und mit meiner Mutter alleine groß geworden. Und wir hatten nicht viel, sagt man, glaube ich. Und in Recklinghausen gab es einen Laden, der hatte in geiler Schrift geile Buchstaben und der ist Titus. Und ich bin an diesem Laden immer vorbeigegangen, aber ich konnte mir oft nichts da drin kaufen, eigentlich gar nicht. Und irgendwann habe ich meiner Mutter so lange in den Ohren gehangen, bis ich meine erste Homeboy-Latzhose bekommen habe. Dazu weiß-blaue, dunkelblaue DC-Shoes. Die habe ich getragen, bis nichts mehr dran war. Ich habe lange Zeit über den Pulli überlegt, was das für ein Pulli war, weiß ich nicht mehr. Und ich habe eine LA Rams-Kappe dazu bekommen, in dunkelblau, mit gelber Schrift. Titus.
Warum hast du eine coole Sache?
Und mit ohne Witz, weißt du, was cool war? Ich habe vorher schon zu denen gehört, die Rollbrett gefahren sind, weil die hat's nicht interessiert, was du anhattest. Aber als ich dann auch die Klamotten anhatte, haben die nicht gesagt, ey, und jetzt bist du ganz bei uns, sondern cool, wir freuen uns für dich, weil wir wissen, wie wichtig das für dich war. Und da möchte ich heute mit dir drüber sprechen. Du hast Menschen einen Weg gegeben, auch wenn es schwer für sie war. Sie konnten an was glauben und du musstest nichts sein. War scheißegal, ob du schwarz-weiß, keine Ahnung, welche Hautfarbe, egal wie alt du bist, egal ob du gut Deutsch kannst, kein Deutsch kannst oder ob du ein Rollbrett, ich habe nie ein eigenes Rollbrett besessen, ne? Ich habe immer das aufgefahren von anderen, aber ich habe dazugehört. Das hast du mit zu verantworten, das muss man ganz klar so sagen. Vielen Dank dafür.
Ja, gerne, gerne. Also deswegen, ich finde das wirklich faszinierend, wie du das emotional so beschreibst und so aus dieser normalen Ecke rausholst, wie Business oder Sport und so weiter. Mhm. Und da ich ja auch aus der Pädagogik-Ecke komme.
Ich glaube, du warst mal Lehrer, ne?
Ich war sogar 6 Jahre verbeamtet, also nee, 2 Jahre Referendar und 4 Jahre Studienrat. Mhm. Pension war durch, also eigentlich hätte mir nichts mehr passieren können.
Du warst safe.
Mhm. Aber das Korsett Schule ist mir so auf den Sack gegangen, weil ich brauchte 70% meiner Power eigentlich, um dann, oder 80-90% meiner Power brauchte ich, um meine pädagogischen Ideale dann doch durchzusetzen, mit den Kindern zu arbeiten. Ich habe, wie nennt man, Disziplinarverfahren damals gehabt, weil ich Skateboarden in der Schule im Sportunterricht gemacht habe. Heute reißen sich alle drum. Da muss man natürlich auch die Zeit bedenken. 1978, Ich kann mich noch gut erinnern, deswegen habe ich so spät angefangen, Skateboard zu fahren, weil ich kannte Skateboard nur aus den Medien und da wurde dort als der totale Schwachsinn, gefährlich und wie auch immer dargestellt. Mhm. Und 1978 oder 77, nee, 78 hat die Bundesregierung zusammengesessen in einem Ausschuss und hat überlegt, ob sie das Skateboardfahren in Deutschland flächendeckend verbieten sollen, weil eine solche Gefahr aus USA man doch nicht auf die deutsche Jugend zukommen lassen kann. Und der Tagesschau-Sprecher, also man kann das jetzt noch googeln, kann ich nur empfehlen, ist geiler als die Heute-Show, weil da weiß man, das ist sowieso Quatsch. Aber wenn du die Realität siehst und das ist noch abgefahrener und sarkastischer und satirischer in der Realität in die heutige Zeit übertragen, da sagt wirklich so ein Tagesschau-Sprecher mit solchem Backenbart, hatten die ja dann noch Zettel, kein iPad und so weiter. Und dann mit ganz ernstem Gesicht klärt er das deutsche Volk auf, dass Skateboarden vielleicht verboten wird.
Hätte auch in einer anderen Möglichkeit.
Wenn du dann bedenkst, dass ich 1978, also eigentlich zur gleichen Zeit, meine zweite Staatsexamensarbeit über Skateboardfahren geschrieben habe, weil ich habe 77 als Skateboarden kennengelernt, so im Examen, und war so fasziniert, weil das mich nämlich genauso angesprochen hat, wie du jetzt gerade das beschreibst. Also bei mir ist das selber passiert. Und deswegen...
Erzähl mal, wie... Ich hätte dich gefragt, wie bist du zum Skateboarden gekommen? Was war so der erste Moment, die erste Berührung? Kannst du dich da heute noch erinnern? Erzähl also mal eine Szene und warum?
Und ich war schon fast 30 und stand im Examen. War halt ein Langzeitstudent, weil es so viel Spaß gemacht
hier
hat.
Hier in Münster?
Ja, hier in Münster. Mhm. Und ich war halt Entenfanatiker, sag ich mal. Ich bin mit meiner Freundin schon 30.
Aber du meinst nicht die Tiere, du meinst das Auto, ja? Die
Citroën. Und ich bin ja schon 73 und 74, habe ich jeweils das Sommersemester ausfallen lassen und bin dann so 6 Monate mit meiner damals Freundin, heute Frau, durch die Sahara gefahren. Ganze Maghreb, Nordafrika, das war mein zweites Zuhause. Mhm. Deswegen war da dann auch mein Studienschwerpunkt in Geografie und so weiter.
Okay.
Naja, scheiße, jetzt habe ich einen Fahren verloren.
Wir haben gerade eben darüber gesprochen, wie du zum Skateboarden gekommen bist und warum du aus derselben Ecke kamst, wie ich ungefähr gekommen bin.
Okay, und zu dem Zeitpunkt kannte ich Skateboarden nur aus den Medien und da wurde das ja komplett, ich habe auch Sport studiert, aber ich war einer der ersten Snowboarder, habe die erste Snowboard-Weltmeisterschaft mitgewonnen, ich war einer der ersten Drachenflieger, war in der deutschen Nationalmannschaft, es gab noch nicht mal Scheine, weißt du, das ist auch meine Weltmeisterschaft. Ich bin einfach in die USA geflogen, habe gesagt, wie läuft das hier, haben sie gesagt, 2 aus jedem Land dürfen mitmachen, dann ist mein Freund und ich nach vorne getreten und haben gesagt, hier ist die deutsche Nationalmannschaft und schon waren wir dabei. Und so war das beim Drachenfliegen genauso, ich war als einer der ersten dabei,
aber
und wenn ich dann auf die deutsche Meisterschaft ging, da kannte mich alle, da bin ich geflogen.
Aber da zählt doch wieder dieser eine Spruch, ne? Einfach machen.
Danke, danke.
So einfach machen, oder?
Ja, einfach machen.
Du hast
machen.
Einfach gemacht.
Einfach machen. Machen hört sich jetzt zu einfach an.
Nee.
Sondern
einfach machen,
das muss schon Kombination sein. Ich sag mal so, das hat auch mit meiner Erkenntnis zu tun, weshalb kriegt man Burnout, weshalb ist man ausgebrannt. Das hat nicht mit dem Stress zu tun, sondern das hat damit zu tun, wenn man grübelt, und nicht handelt, das macht einen fertig.
Und das meine ich mit
einfach
machen.
Und deswegen, wenn man anfängt zu grübeln, wenn man, dann neigt man dazu, einen Plan zu machen und die Bank will einen 5-Jahres-Plan beim Business und so weiter. Ja, ja. Die Eltern wollen und die Lehrer wollen, dass das Kind einen Lebensplan macht und so weiter. Das ist alles für den Arsch, weil das Leben ist doch so komplex. So, und deswegen, ja.
Und das meinte ich auch. Einfach machen, du musst aber umsetzen.
Klar muss man checken. Ich nenne das mentales Training, Worst Case, Best Case und dann anfangen. Mhm. Und deswegen muss man vorher Best Case, Worst Case denken, weil man sagt ja immer zu Kindern, mach dein Ding, lass dich nicht reinreden. Mhm. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Weil dann kriegen wir nämlich so eine Generation wie heute, die meint, sie steht im Mittelpunkt des Lebens und muss keine Verantwortung für sich selber und für alles übernehmen. Ja, ja. Deswegen sage ich immer, mach dein Ding, lass dich nicht reinreden. Aber trag die Verantwortung, wenn es schief geht. Mhm. Und das ist ganz, ganz entscheidend.
Lass uns mal
dieser Konsequenz. Und das lernt man beim Skateboarden. Verstehst du? Du willst den Trick lernen. Du machst es, aber du weißt schon vorher, ich werde wahrscheinlich auf die Schnauze fallen.
Ja, und weil
dann
holst
du nicht und jammerst nicht.
Kann mit der Konsequenz auch leben.
Zack.
Genau.
Ja, und das ist auch Werte und Haltung und Wertesystem. Und und deswegen habe ich auch Skateboarden mein Leben lang nie als Sport bezeichnet und auch heute noch nicht, obwohl es jetzt sogar olympisch ist. Klar hat es sportliche Komponenten und man kann es auch als Leistungssport machen, aber das Skateboarden, was für mich Skateboarden ist, das ist eine ästhetische Gesinnungsgenossenschaft oder eine bewegungsorientierte Jugendkultur.
Wie bist du dazu gekommen? 77 zum Skateboarden. Du hast gesagt, als ich gesagt habe, damals vor deinem Laden und so.
Die Medien haben mir gesagt, unnötig, zickt, ich war ja schon fast 30 und dann habe ich, und zu dem Zeitpunkt habe ich noch sehr an die Wahrheit der Medien geglaubt,
ja,
und an das Absolute. Und deswegen kam für mich Skateboarden eigentlich gar nicht in Frage. Und dann sehe ich auf einmal, mein Job als Referendar an einem Gymnasium war schon fertig.
Mhm.
Und wie der Zufall so will, beim Spazierengehen mit meiner Freundin, beim Examen, sehe ich auf einmal eine Gruppe Skateboarder, so, keine Ahnung, pubertierende Rotzlöffel, 10, 12 Stück, und die hatten nur ganz wenig Skateboarder, haben sich fast gekloppt, die waren also so brennende Herzen, und auf einmal stehe ich da und habe gedacht, ey, wann hast du eigentlich hier in der Pädagogik die ganze Zeit gelernt? Alle haben keinen Bock, du musst dir die Tricks aussuchen und Dingsbums und so weiter. Da ist mir klar, also heute ist mir klar, dass man immer nur, wenn man von Bildung redet und von Pädagogik, immer nur an fremdbestimmtes Lernen denkt. Und das wichtigste Lernen, das selbstbestimmte Lernen, was man zur Persönlichkeitsbildung braucht, was man zu, mit der Selbstwirksamkeit, was einem einfach das Selbstkonzept hebt und so. Das wird komplett vergessen. Und ich habe das glücklicherweise noch in der 50er, 60er Jahre erleben dürfen, weil da hatte eine Familie noch 6, was weiß ich Kinder, heute 1, noch was Kinder. Mhm. Damals war Samstag noch ein normaler Arbeitstag. Mhm. 70, 80 Stunden wurde gearbeitet. Ich hatte samstags noch Schule. Und wenn eine Mutter und mit den schlechten Geräten wenig Geld, keine Nanny und Dings und unser Sozialsystem, die Errungenschaften waren ja alle noch nicht da, mhm, wenn die dann sich um 6, noch was Kinder kümmern müssen und die Omas und Opas mussten noch mitarbeiten, ja, dann hat automatisch jedes Kind sehr viel erwachsenenfreie Zeit.
Ja.
Heute hat sich das komplett umgedreht und fast 100% der Kinderzeit ist keine erwachsenenfreie Zeit, sondern eine behütete Zeit.
Auf jeden Fall.
Und deswegen lernen die nicht mehr, dass man im Leben auch die Verantwortung für sich selber übernehmen muss. Und dann kommt das Skateboard. Und das habe ich damals auch gemerkt, weil das Skateboard, da konnte die Erwachsenenwelt gar nichts mit anfangen. Und das war plötzlich das Ding der Jugend. Da haben sie die Verantwortung genommen. Und das war automatisch erwachsenenfreie Zeit, weil die Erwachsenen, ja, die hat das eh nur geärgert.
Und dann bist
wenn
du
man
mit
auch noch so ein bisschen Rebellion, Freiheit spürt bei der Geschichte.
Ja, das auf jeden Fall gehörte mit dazu.
Dann ist das persönlichkeitsbildend ohne Ende. Und dasselbe habe ich direkt gemerkt, als ich erstmal Skateboarder gesehen habe. Kein Lehrer bei, kein Erwachsener bei, die kriegen vom Lernen die Schnauze nicht voll genug. Mhm. Ich habe das Falsche gelernt, da muss ich mich jetzt mit beschäftigen.
War für dich in dem Moment klar?
War für mich sofort klar. Und dann habe ich mir so ein Ding ausgeliehen. Und da ich natürlich wie jeder Erwachsene erstmal dann auf die Fresse falle. Ich war aber Leistungsturner. Mhm. Deswegen habe ich dann einen Handstand auf dem Ding gemacht, weil da kann ich das festpacken. Mit den Füßen kann ich das nicht. Und dann konnte ich das immer so besser lenken unter meinen Schwerpunkt. Mhm, und cool. Da waren die Kids natürlich begeistert. Ich war doppelt so alt. Und die waren zufälligerweise von der Schule, wo ich dann Referendar wurde. Und dann kamen die natürlich zu mir, ey Titus, können wir nicht eine Schülersportgemeinschaft machen?
Eine Sekunde, jetzt hast du es gerade eben selber gesagt. Bin ich noch nicht drauf gekommen, hätte ich am Anfang sagen sollen. Wieso heißt du Titus?
Ja, ich sag mal mein...
Weil dein eigentlicher Name ist ja...
Ja, das ist jetzt wieder relativ.
Nee, Eberhard,
also,
ne?
Ich sag mal
dein
so,
Geburtsname.
Mein Geburtsname, das ist richtig. Mein eigentlicher Name ist schon Titus. Und emotional gefühlt heiße ich auch seit Kinderbeinen Titus, mindestens seit ich 3, 4 Jahre alt bin.
Ja.
Das lag daran, dass einfach, wenn meine Mutter mich Eberhard tauft, und du gehst in den Kindergarten, das kann ja keine Sau aussprechen.
Ja.
Und von daher...
Und wie sind die auf Titus gekommen?
Entweder wird daraus Ebi oder Hadi oder was weiß ich irgendwas.
Ja.
Nee, und hier war halt der Zufall, weil mein Bruder 7 Jahre älter, der hat wohl Prinz Eisenherz mit den Römer verwechselt.
Ja.
Und weil ich ja eigentlich ein Mädchen werden sollte, weil meine Schwester, die habe ich gar nicht kennengelernt, die ist im Krieg an der Bunkerkrankheit noch gestorben.
Okay.
Und so, und da hatte meine Mutter natürlich den Wunsch, ein Mädchen zu kriegen.
Ja.
Aber da konnte man ja nicht sehen, was rauskommt. Denn da kommt da so ein Typ, wenn man zwischen die Beine guckt, mit so einem Schnippi raus. Und da hat meine Mutter... Das war jetzt für mich überhaupt kein Problem. Die hat mich so ein bisschen Unisex angezogen.
Okay.
Und das war damals sehr auffällig, weil alle hatten noch diese Dritte Reich ausrasierten Frisuren, die Jungs. Ne? Das war ja noch alles hier seitlich und hinten.
Ja.
Das, was jetzt wieder so schön modern ist.
Ja, ja.
Und
du hattest
meine Mutter hat mir einen Bubikopf wachsen lassen als Junge in den Ende 40er Jahren,
ja,
Anfang 50er Jahren.
Katastrophe.
Auf dem Dorf.
Ja.
Aber kein Problem, ich hatte keine Röckchen an oder so.
Ja, ja, ja.
Aber sie wollte irgendwie... Ich
war das der erste, war das
und durch den Bubikopf hier sah ich aus wie Prinz Eisenherz.
Aber war das der erste Moment, wo du... Kann man sagen, dass das vielleicht der erste Moment war, wo du schon anders warst? Wo man gesehen hat...
Wenn also, ich zurückgucke, bist, war ich schon will, immer anders. Und will, heute...
Ich will nicht sagen, dass du anders bist. Das hört sich etwas... Oder in der heutigen Welt ist anders sein
individuell negativ. Und da sind wir doch alle positiv drauf.
Genau.
Aber da ist ja auch anders. Ne? Von daher, die ganzen Begriffe, die man so nimmt... ich neige dazu, die erstmal nicht zu bewerten.
Ja, das ist gut so, dann können wir weiterarbeiten.
So. Die Leute sprechen von Empathie und meinem Mitleid. Empathie ist ein Werkzeug. Ja. Der meiste Empathie braucht ein Heiratsschwindler, sage ich immer, damit die Leute kapieren, dass Empathie keine Wertung hat.
Ja.
Nee, du kannst die Empathie, ja, dass ich dich verstehe, mich in dich hineinversetze.
Genau so ist es.
Das kann ich missbrauchen. Das ist wie ein Hammer, da kann ich einen Nagel mit reinhauen oder kann dir einen auf den Kopf hauen.
Ja, so ist es. Schon früh individuell, auch durch deine Mutter.
Wahrscheinlich durch das ADHS. Heute wird man das ADHS sagen. Damals war ich nur ein Zappelphilipp, habe eins in die Fresse gekriegt.
Ja. Und
damals hat mich halt nur der Lehrer nach vorne geholt in der Volksschule, Anfang der 50er Jahre. Und hat mich zur Klasse getreten, hat dann gesagt, Kinder, ganz wichtig fürs Leben. Und ich denke, boah, jetzt hätte ich gelobt.
Nee,
Titus
von wem?
Endlich mal richtig gemacht. Da hat er gesagt, wenn aus euch im Leben nichts werden soll, müsst ihr nur sein wie der Titus. Und da durfte ich mich wieder setzen.
Ja.
Das war, der hat extra einen Stehtisch mitgebracht mit Spielzeugautos. Mein Problem war, dass mir Logik, Mathe zugeflogen ist. Ich stand mein Leben lang, ich war die faulste Sau der Welt, bin nicht Abi gefallen mit 3-1.
Ja.
Damals war das noch möglich, 68,
echt,
69.
Krass.
Und ich war der Einzige in der Schule, wo hieß, ich durfte Hausaufgaben für die anderen Fächer machen in Mathe. Und der Mathelehrer war cool, der hat mir dann gesagt, wenn was Neues kam, hat er gesagt, Titus, pass nochmal auf. Und wenn der ein Problem hatte mit Differential-Integral-Ableitung, hat er mich nach vorne geholt und hat gesagt, Titus, wie war das noch? Und so. Ich konnte nichts dafür, verstehst du?
Ja.
Ich kann auch nichts behalten, nichts auswendig lernen. Ich hab in der Oberstufe eine Mathearbeit, soll ich Integral machen und so. Und ich habe die Formel vergessen. Ja, da habe ich die neu abgeleitet.
Ja, das jetzt mal ohne Witz, Titus, dass du nichts behalten kannst, das halte ich für ein Gerücht, weil wir haben vorhin angefangen zu sprechen.
Ich kann nicht lernen, ich kann nichts auswendig
lernen.
Alles
klar, okay, das ist was anderes.
Also, das Behalten ist ja so, klar kann ich behalten, aber das ist, wenn ich jetzt sammle, ich will das auswendig lernen und Dingsbums ist wieder weg. Aber wenn mich das interessiert, wenn das mein Herz berührt, wenn das unter die Haut geht, das bleibt natürlich für ewig, klar.
Und ist das genau auch mit der Grund gewesen, neben dem Skateboard und den 12, 13 Jungs, die du gesehen hast im Park, die Bock hatten, ohne dass ein Lehrer dabei war und ihre eigene Hut gebildet haben in dem Moment, dass du gesagt hast, die Pädagogik und das Belehren, was ich hier machen soll, hat nichts damit zu tun, was mit Individualismus zu tun hat, so?
Also ich sag mal so, das könnte ich jetzt heute locker sagen und das wäre auch Dings, aber als Kind oder als Jugendlicher und sogar mit 30 und Mitte 30, ja Gott, vielleicht sehen einige so weit, aber ich war noch nicht so weit, mir überhaupt. Du musst bedenken, durch mein ADS war ich ja immer derjenige, der in der Schule und überall von den Erwachsenen irgendwo als Loser und Störenfried gesehen wurde.
Ja.
Weil Schule ist ja mehr so Normierung, Anpassung. Und da passte ich nicht rein. Und vor allen Dingen, wenn du schon was kapiert hast und der macht noch 4 Wochen denselben Stoff, ja, was sollst du denn anderen machen, wenn
du dann... Wie bist du denn damit umgegangen, dass du nicht der Norm entsprochen hast? Du musst dich doch irgendwann mal richtig abgefuckt gefühlt
haben,
oder?
Ja, ich bin damit umgegangen, indem ich gesagt habe, ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Und wenn ich über die Straße gegangen bin, dann kam mir Erwachsener, bin ich auf die andere Straßenseite gegangen, damit ich mit Erwachsenen wenig zu tun habe.
Ja gut, nichtsdestotrotz musst du ein gutes, gefestigtes Mindset haben, um dich nicht umzubringen, wenn du die ganze Zeit erklärt bekommst, dass du falsch bist.
Das Mindset, das ist erst dadurch entstanden, ja Gott, ich meine, wenn du doch selber merkst, dass du, ich sag mal, intelligent bist. Und inzwischen stehe ich auch dazu und sag das, weil durch meine, ich habe ja noch eine Lehrauftrag in der Uni Münster und wir haben ein wissenschaftliches Forschung über ADS und mit meiner pädagogischen Methode. Und ich habe ja sogar nachgewiesen inzwischen, dass mit meiner pädagogischen Methode über das selbstbestimmte Lernen, Skateboarden als Werkzeug, wir innerhalb von 6 Wochen die Symptome von ADS um 30% im Schnitt senken und das Aggressionsverhalten sogar um 60. Und von daher bin ich jetzt natürlich ganz anders in so einem Thema, aber wenn ich selbst der Betroffene bin und die ganze Reflexion noch nicht habe und auch das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl und das Selbstkonzept noch nicht habe, weil die ganze Erwachsenenwelt immer sagt, dass ich ja sowieso ein Loser bin und die Normen nicht erfüllen kann, ja klar, da kannst du irgendwie aufgeben und gar nichts mehr machen.
Ja, aber genau an dem Punkt, genau, da war ich gerade
eben. Und bei mir war einfach, ich habe ja gemerkt, dass ich das alles verstehe, dass ich geil drauf bin und ich habe gemerkt, weil ich noch erwachsenenfreie Zeit hatte, ich war ja Zwangsunternehmer insofern, wenn meine Eltern mit vielen Kindern und ich, was weiß ich, 12, 13, 14, dann hieß das, jetzt hör auf zu nerven, hau ab und komm wieder, wenn dunkel wird. Ja, und dann bist du erstmal stehst du alleine im Wald und hast Langeweile. Mhm. Und im Nachhinein muss ich sagen, damals war das natürlich scheiße, ich habe Langeweile. Mhm. Heute sage ich, wir machen einen großen Fehler, wir gönnen unseren Kindern keine Langeweile mehr, weil wir kommen sofort und müssen die entertainen oder
irgendwie. Müssen bespaßt werden.
Und Langeweile ist für mich inzwischen das Nadelöhr zum Glück. Mhm. Weil du nämlich, wenn du Langeweile hast, bist du gezwungen, zwingst du dich selber aus der Langeweile rauszukommen. Das geht nur mit Kreativität. Mhm. Du musst dir irgendwas einfallen lassen, Spiele erfinden und so weiter. Ja. So, und schon hast du eine Clique im Wald, die alle in den Wald geschickt werden und schon erfindest du neue Spiele.
Ja.
Heute sage ich immer, wir haben
du lernst auch viel über
den Gottschein in den 50er Jahren schon erfunden.
Du lernst aber auch viel über dich selbst, ne, wenn du dich auf einmal langweilst oder wenn du, was mache ich denn jetzt mit meiner Zeit? Ja, wer bin ich? Was kann ich?
So weit. Ich gehörte zu denen, ich habe im Kinderzimmer in der Ecke gesessen und habe mir überlegt, verdammte Scheiße, alles was hier so ist, das kann man sich auch einbilden. Und dann geht immer weiter, habe ich gedacht, vielleicht bilde ich mich selber auch ein. Da habe ich mich gekniffen, habe gedacht, oh nö, alles klar. Und da habe ich gedacht, das Kneifen kannst du dir doch auch einbilden und so. Also ich meine, wo gibt es heute noch Kinder,
die so weit denken?
Die überhaupt alleine gelassen werden, damit sie denken, lernen.
Ja, ja.
In der Schule
wie lernt alt warst
man
du da
nicht
ungefähr?
Denken, man kann überhaupt nicht mehr denken lernen, weil die müssen nur Wissen reinschlucken.
Wie alt warst du da ungefähr, als du dich gekniffen hast?
Keine Ahnung.
Schätz mal. 8, 10? 12,
13, 14.
Ja, überleg mal, krass, ne?
Vielleicht auch 11.
Ja, überleg mal. Heftig, ey.
Ja, aber das liegt auch daran, weißt du, heute gehen Kinder sofort zu den Eltern, kann ich mir das vielleicht alles einbilden? Oh, mach die Kinder Sorgen, ist alles Quatsch. Boom.
Ja, ja, oder? Krass. Also, natürlich kann das einmal der Fall sein, dass die Eltern so reagieren, kann aber auch so sein, dass die Eltern total überreagieren und sagen, also du, liebe Frau, lieber Mann, ich glaube, wir müssen mal mit dem Jungen zum Arzt.
Ja, ja, was ist normal, was ist nicht normal? Die Menschheit muss auch kapieren, das ist immer eine Definition von normal.
Oh.
Und wenn ich immer den Spruch höre, ich hab mal einen Vortrag an der Uni für Entrepreneurship in Braunschweig gehalten, der Aula, alles voll. Und ich, Gott, ich habe ja eigentlich wie immer einfach nur
erzählt.
Provokativ denen dann erzählt, ey, nehmt das nicht alles so ernst, was ihr hier lernt. Das ist alles nur, ich sag mal, Erkenntnis oder ich sag mal, Irrtum, neuester Stand entwickelt sich weiter. Wir haben wissenschaftlich begründet von der Religionswissenschaft vor kurzem noch Hexen verbrannt. Die Erde war noch flach, alles wissenschaftlich begründet. Also hört mir auf mit, glaubt der Wissenschaft, folgt der Wissenschaft. Nee, die Wissenschaft, die entwickelt sich genauso weiter, weil Wissenschaft ist ja, kann auch nicht anders sein, wie der Mensch selber sein.
Ja,
alles im Flow, alles im Fluss. Ja, das ist so, was mir wirklich Spaß macht, alles irgendwo in Frage zu stellen, zu hinterfragen, aber deswegen nicht frustriert zu sein, sondern ganz im Gegenteil, ich freue mich so darüber, dass ich den Flow, dass ich die Relativität des Lebens so akzeptiert habe, dass die mich nicht wahnsinnig und verrückt macht. Alle Menschen wollen ja immer, muss alles so bleiben, wie es ist. Und keiner hat eine Glaskugel.
Akzeptanz. Ihr wisst, wie das läuft. Podcasts leben von Menschen, die zuhören, teilen und weitersagen. Wenn euch In Arbeit gefällt, folgt dem Kanal, werdet Follower, gebt eine Bewertung ab oder empfehlt die Folge weiter. Denn genau das sorgt dafür, dass die Gespräche weitergehen. Mit Menschen, die wirklich was zu sagen haben. Du hast akzeptiert, in dem Moment, wo du in dem Park warst, die Jungs gesehen hast, die da Rollbrett gefahren sind, dass die Entscheidung, Lehrer zu werden, nicht unbedingt die ist, die dich nachhaltig nach vorne bringt. Das war deine Akzeptanz.
Nee, erzähl weiter. Nee. Der Lehrer, ich meine, man ist in dem Alter ja auch so und auch noch geprägt von der Gesellschaft. Und klar war ich wollte auch irgendwann einen normalen Job haben, wo ich von leben kann und sowas. Nee, also...
Ja.
Klar hatte ich einen Plan insofern, wie jeder den eingetrichtert kriegt, dass man irgendeinen geilen Job haben muss und da soll man auf Sicherheit achten. Und deswegen bin ich auch erstmal Lehrer geworden.
Okay.
Und als ich konnte auch am Anfang, so als ich Referendar war, hast du ja Narrenfreiheit. Da konnte ich wirklich alles noch so umsetzen, wie ich wollte. Ich habe die Staatsexamensarbeit geschrieben. Da war das legal, dass ich Skateboard gefahren bin in der Schule. Das fanden alle toll, dass ich so ganz was Neues mache.
Und dann warst
du
Lehrer.
Als ich Studienrat war, am althumanistischen, ehrwürdigen Gymnasium in Hamm, und habe dann einfach im normalen Sportunterricht Skateboard gefahren, ohne dass ich den Lehrer gefragt habe. Da war natürlich der Teufel los. Dann hat schon einen Arm gebrochen und schon hatte ich disziplinär nachverfahren im Hals. Und wenn ich dann so Argumente höre, weißt du, dann gehe ich da zu dem, es gibt ja immer für jeden Fachbereich, gibt dann immer so einen El Chefe, dann gehe ich da hin und sage, hey, ich würde gerne, ich brauche keine Kohle, nichts, mach alle gern freiwillig, deswegen war ich suspekt in der Lehrerwelt, weil ich habe mich nachmittags mit den Schülern getroffen und habe mit denen Sport gemacht und Spaß gemacht, weil ich selber Spaß hatte und mit denen Skateboard gefahren und so. Mhm. Die haben gedacht, boah, der versaut uns den Schnitt, der macht das alles kostenlos. Ja. Und dann hat er mir wirklich wortwörtlich gesagt, ich sollte erstmal eine Volleyball-AG machen und mir die Sporen verdienen. Dann dürfte ich auch mal eine Skateboard-AG machen. Da habe ich mir gedacht, ey, sag mal, was ist das denn für ein Denken? Das ist doch pervers.
Und wann war der Break-Even, wo du gesagt hast, aus dem Lehrer-Dasein steige ich aus, ich mache jetzt was Eigenes?
Das war...
Also, wie bist du unter... Du warst schon immer Unternehmer, habe ich verstanden. Aber bist du dann auch wirklich Unternehmer geworden?
Ja, irgendwovon muss man ja leben. Nee, ich bin... Insofern war der Entschluss ja nicht, Unternehmer zu werden, sondern... Ich habe das erste Mal 68 Abitur gemacht, zweite Mal 69. Da ist man ja auch geprägt von der 68er. Mhm. Da waren natürlich Unternehmer das Letzte. Keiner wollte Unternehmer werden. Da fühlt man sich ja scheiße. Verstehst du? Das waren ja als Außenbeuter das Schrecklichste überhaupt. So, und deswegen habe ich, obwohl ich schon Unternehmer war, habe ich natürlich mich gar nicht zum Unternehmertum bekannt und habe mir gesagt, ey, nee, irgendwovon muss ich ja leben. Nee? Aber hier, und das war auch so, auch inhaltlich. Ich habe mir den Arsch aufgerissen. Ich habe in der Zeit den Münster Monster Masterchef die Weltmeisterschaft aufgebaut. Ich habe das Magazin aufgebaut. Das habe ich ja nicht alles gemacht, weil ich dachte, boah, das ist geil, dann kannst du ja Geld verdienen. Nee. Das war immer nur Reaktion, weißt du, da kommen die Kittys und sagen, Tidus, ich war da ins Erwachsene, wir brauchen einen Skateboardpark. Ja Gott, habe ich da einen Skateboardpark, habe ich da hingestellt. Tidus, wir brauchen einen Contest. Ja Gott, da habe ich den Münster Mastership. Tidus, wir brauchen ein Magazin. Und so ging das immer.
Also war da tatsächlich grundsätzlich immer einfach nur der Ehre wegen und nie, weil du gesagt hast, ja, ey, komm, aber damit kann ich mich auch ein Stück weit ins richtige...
Der Spaß wegen, der Sinnstiftung wegen, des Brennen des Herzens wegen, weil ich habe mich ja nicht wie ein Lehrer gefühlt, sondern ich war ja nur einfach doppelt so alt oder 15 Jahre älter als alle anderen. Klaus Krapke ist ja auch 15 Jahre jünger, obwohl er ja auch erst ein alter Sack ist. Mhm. Ja, und das war meine Gruppe, da fühlte ich mich verantwortlich und ich war nun mal automatisch derjenige, der freiwillig die Verantwortung übernommen hat, dass wir nach vorne kommen. Und deswegen ist auch so viel in Deutschland passiert.
Hast du dich denn gut gefühlt, damit im Mittelpunkt zu stehen?
Ey, geil, geil. Gibt nichts Geileres als im Mittelpunkt stehen. Mhm.
Ja, definitiv.
Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Für mich wahrscheinlich noch wichtiger, weil wenn du, und das hat mich ja Gott sei Dank nicht kaputt gemacht, wenn du in deiner Jugend noch so in auf dem Dorf und dann noch so in dieser alten Normierung und Dingsbums drin bist und die Erwachsenen dir alle das Gefühl geben, du bist ja eh ein Loser oder nee, weil man halt unruhig ist und überall, weil man halt nicht so brav still gesessen hat. Yeah. Dann habe ich irgendwann aufgegeben, mein Selbstverständnis und meine Anerkennung aus der, ich sag mal, aus dem Establishment zu holen, weil ich wusste, da kriege ich das nie.
Ja.
Also blieb mir ja nichts anderes übrig, um Anerkennung zu spüren, als ja dann mit der Skateboard-Szene, die auch noch 15 Jahre jünger war, und da ich sozusagen in ein Vakuum reinkam. Ich musste mich gar nicht anstrengen. Und auf einmal war ich der Leader, auf einmal war ich der Verantwortliche, auf einmal war ich der entscheiden konnte, der was vorwärts bringen konnte. Weil wenn ich zur Stadtverwaltung gegangen bin als Studienrat, allerdings mit demselben Wert- und Haltungssystem wie die Anne, dann wurde ich angehört. Ein 14-Jähriger, der wird ja dann gar nicht so angehört.
Ich verstehe, was du meinst.
Und deswegen ist dann zusammen mit dieser Gruppe und dieser Power und dem Spaß, die wir hatten und dem brennenden Herzen, ist natürlich riesig was geworden. 82 oder 84 waren wir schon im Sport, aktuellen Sportstudio. Ja. Das ging ja ab wie Zäpfchen. Wir waren ja mit dem Titus Gates Showteam, hatten wir ja die Doppelseite in der Bravo. Und
wart ihr damals das, was heute im übertragenen Sinne und vielleicht auch nicht so krass, was heute Red Bull ist?
Ja, auf alle Fälle.
Weil ich sehe da schon Parallelen, ne?
Ja, ich habe deswegen auch den Beweis dafür, als dann Red Bull kam und wir noch die Weltmeisterschaft gemacht haben.
Ja.
Und die dann anfingen sozusagen. Wir hatten ja die viel größeren Events und die bedeutenderen Events.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, Red Bull ist eigentlich der ideale Sponsor für uns.
Ah.
Und dann habe ich mit Red Bull lange verhandelt. Und im zweiten Jahr hat der Typ, ist einfach ehrlich gewesen und hat gesagt, ey Tidus, vergiss das. Wir arbeiten nicht mit euch zusammen. Weil wenn wir unser Logo bei euch auf der Weltmeisterschaft machen, dann sagen alle, Red Bull ist der Sponsor da und da. Wir machen das andersrum. Mhm. Verstehst du? Mhm. Die wollen im Mittelpunkt, die wollen Dings sein. Und deswegen konnten wir nie zusammen.
Verstehe.
Und natürlich, da ist mehr Kohle, Dings dahinter gewesen. Auch der Geschäft sind wahrscheinlich viel größer geworden mit so mit so einer Brause kannst du mehr Kohle machen als mit Profi-Skateboards oder so. Wie auch immer. Aber das ist ja alles. Et kütt wie kütt. Und
ja.
Und hat Gott sei Dank immer noch.
Um wieder bei den Sprüchen zu bleiben. Et kütt wie kütt. Und dann warst du in dieser Bubble. Hast auch in Übersee extrem viele Menschen, auch bekannte Menschen, interessante Menschen, Menschen, die publik waren, kennengelernt.
Ja, du musst ja umgekehrt sein. Weil das waren ja auch alles noch pubertierende Rotzlöffel. Und da ich der größte Importeur war für meinetwegen Paul Peralta, für NHS, also Santa Cruz, Independent und so weiter.
Hier in Deutschland?
Nee, ganz Europa habe ich ja gemacht und so weiter. Das war ja, wir waren weltweit in den 80er und Anfang 90er Jahren waren wir weltweit das größte Skateboard-Unternehmen überhaupt. Ach. Weil hier alles konzentriert war in den Staaten. Ja, da gab es unglaublich viele Distributoren oder erstmal Marken, die produzierten, dann unglaublich viele Großhändler, dann unglaublich viele Händler. Dann gab es wieder separat davon die Medien, die auch noch mehrere waren. Event auch wieder andere, die das organisiert haben. Und da das ja hier, wie soll ich sagen, ein Vakuum war und ich einfach alles gemacht habe und mir alle gar keinen Gedanken gemacht habe, Hauptsache macht Spaß und so weiter, und kriegst du irgendwie finanziert. Ne, lief ja alles viel schneller. Wenn die eine Weltmeisterschaft machen wollten, dann mussten ja erstmal die Produzenten, die Marken sich einigen, die mussten sich mit den Großhändlern einigen, die mussten sich mit den Event-Dingern und Medien und dann mussten die eine Power machen. Hier habe ich einfach gesagt, wir machen das, und weil wir alles gemacht haben und dann war schon mal, keine Ahnung, ein halbes Jahr Verhandlung, war schon mal gespart und wir haben es einfach gemacht.
Yeah.
Und es ging ja nicht um die Kohle und solange das Geschäft gut gelaufen ist, konnte ich die ganze Kohle ja auch in diese Sache stecken, die mir Spaß gemacht hat. Also mit anderen Worten, ich habe nur Skateboards verkauft, um mir diesen Spaß zu gönnen, diese ganze Szene so mit dem, ey, das hat so einen Spaß gemacht.
Also war Skateboard verkaufen das Mittel zum Zweck quasi?
Ja, richtig, richtig.
Also, und dann hast du die ganzen Leute kennengelernt, ob Rotzlöffel damals oder noch nicht. Auf jeden Fall gab es
was. Ich war sozusagen der Papi außerhalb von Europa. Ja klar, wir brauchten dann, wir wollten auch die amerikanischen Profis hier haben, wie Tony Hawk, Chief Caballero, Lance Mountain und so weiter. Die waren alle in der Bootsbrigade, das war früher die Wacht. So, wenn ich dann George Powell angerufen habe oder die wollten dann irgendwann in späteren Jahren hier so eine Promotion-Tour machen. Mhm. Ja, da hat mich George Powell angerufen und hat gesagt, ey Titus, du bist verantwortlich. Du organisierst da, die vom Flughafen abgeholt werden. Die waren ja teilweise noch 14, 15 Uhr. Und da habe ich mir dann einfach gemacht. Da habe ich Ralle losgeschickt, der hat die vom Flughafen abgeholt. Und dann hat halt Tony Hawk bei mir hier zu Hause oder hier nebenan im Hotel gepennt. Und wenn wir Kaffee trinken wollten und Tony New York fehlte, dann lag der oben bei meinem Sohn im Kinderzimmer und hat ein Lego-Häuschen mit dem gebaut. Also hier, da drüben in dem Haus. Und so. Also so normal war das. Die ganzen Superstars, die heute Schweinegeld kosten und die oben da irgendwo rumschweben, ne? Das war ganz normal. Ich war der Ersatzpapi hier und ich habe mir da auch keine Gedanken gemacht. Das war einfach so. Verstehst du? Du warst Skateboarder.
Also, weil du, wenn ich eins rekapituliere nach den, ich weiß nicht, wie lange wir sprechen, bei dir macht sich eins immer breit. Alter, du bist verdammt ehrlich, ne? Du bist scheiße ehrlich.
Ja, in all dem, was du sagst,
weiß ich nicht.
Das ist viel zu kompliziert, also, wenn du nicht ehrlich schon, bist. Ich weiß, musst du auch dauernd vorsichtig sein.
Ah, pass auf. Also erstens, wenn ich sage, ich weiß nicht, ob man nicht vorwärts kommt, damit meinte ich eigentlich, ich glaube schon, dass es andere gibt, die anders denken. Ich bin absolut auf deiner Seite. Abgesehen davon, ehrlich gleich authentisch. Authentizität heißt für mich, der Titus schickt einen los, der holt mich ab vom Flughafen. Ich bin 14, 15, komme aus den United States, setz mich da unten, wo heute irgendwelche Cars, Kunst und kann das weggemacht wird. Und trinkt dann einen Schluck Kaffee, kann mich dann aber auch gleich zu dem Sohn vom Titus pellen und spiele entweder mit dem ein bisschen Konsole oder Lego oder irgendwas anderes. Ich bin irgendwie zu Hause.
Ja.
Und münzt für mich immer in Ehrlichkeit und Vertrauen. Und wenn du eins, was du widerspiegelst, ist komplette Ehrlichkeit. Das ist ja auch scheißegal, was andere sagen.
Danke, aber das ist reiner Egoismus, weil erstens ist das Leben viel einfacher, wenn du auch ehrlich zu dir selber bist. Ich sag mal, das ist weniger das Bemühen, anderen gegenüber ehrlich zu sein, sondern mir tut es schweinegut, wenn ich ehrlich zu mir bin. Mhm. Weil dann fühle ich mich richtig geil, weil dann außen zu innen passt.
Was bist
und dann
du für
ist mir auch scheißegal, was von außen kommt, weil ich mit mir eine Einheit bin, weil ich ehrlich bin und weil ich auch die scheiß dunkle Seite bei mir genauso akzeptiere und sehe, wie meine Fähigkeiten und meine helle Seiten.
Es geht nicht darum, Lebensläufe zu sortieren, auch nicht Profile in Raster zu pressen. Und es geht erst recht nicht um Fließbandarbeit, es geht um Menschen, ums Zuhören, das Potenzial in jedem von uns zu entdecken. Wir bei Expertiv bringen Menschen nicht in Jobs, sondern in ihre berufliche Heimat. Ins Ankommen.
Gab es irgendwann ein Break-Even, wo du gesagt hast, ey, da sind mir alles too much oder zu groß oder Red Bull ist zu stark oder hast du einfach weitergemacht und irgendwann kam dann die Situation,
dass... Ich hab einfach weitergemacht und das musste auch so ein bisschen... Ja, von der sportlichen Seite. Ich meine jetzt nicht Sport wie Sport, sondern von der Ehrgeizseite, von dem Spaß, das was bewegt, von dem Spaß auch zu gewinnen, von dem Spaß auch nach vorne zu kommen. Und ja, wie ein Skateboarder, der einfach auch sein Selbstwertgefühl unglaublich damit aufbauen kann, dass er den unmöglichsten Trick irgendwann doch steht, nach tausendfachem Hinfallen und so weiter.
Verstehe.
So, das kann man ja alles übertragen ins Leben. Und ich habe auch diese Art dann übertragen ins Business. Das Business war für mich nicht deswegen wichtig. Klar war am Anfang wichtig, irgendwovon muss ich meine Frau, mich und unseren Sohn ernähren.
Ja.
Aber dass das dann so erfolgreich geworden ist, das war wieder dieses Skateboarder-Gehen. Boah, wenn ihr jetzt schon Business macht, dann will ich auch der Geilste sein. Nicht um die meiste Kohle zu nehmen, sondern für die Anerkennung und auch so ein bisschen, ich sag mal so, ne, wenn dich in der Pubertät ne, alle Erwachsenen nicht ernst genommen haben, ja, dann strebst du auch danach,
heute zeige ich's euch,
ausgestreckten genau Mittelfingern so rumzulaufen und sagen, ihr habt nichts, ihr habt das alle nicht geglaubt, aber hey, bin ich. Was meinst du, weshalb ich so viele Preise habe? Ich bin da auch erstmal ganz ehrlich. Ja. Der erste Preis, ich fühlte mich in der Skateboard-Szene komplett wohl und dings. Und dann kommt Ernst & Young. Und so, boah, das ist ja so ein Riesending und so, aber bewirb dich doch bitte als Entrepreneur of the Year. Die höchste Auszeichnung im Unternehmertum und so weiter. Ne? Und da habe ich zweimal immer Nein gesagt, weil ich Angst hatte, boah, wenn du jetzt vom Establishment ausgezeichnet wirst, verlierst du Glaubwürdigkeit in der Szene.
Ja, ja.
Weil wir waren ja alle ein bisschen rebellisch drauf.
Ja.
Und dann habe ich irgendwann gedacht, auch scheißegal, das hat mich ja doch schon gereizt, dass das Establishment jetzt plötzlich Interesse an mir hatte. Naja, und dann habe ich da mitgemacht und dann war ich zweimal im Finale und habe ich gesagt, oh, noch einmal, aber da musst du gewinnen. Und dann habe ich auch wirklich den ersten Preis gemacht und da wurde ich auch noch nominiert zum World Entrepreneur und hing in der Hall of Fame in Palm Springs nominiert als World Entrepreneur. Ey, das tut natürlich unglaublich gut und ich habe gemerkt, es wird noch einfacher, weil je mehr Akzeptanz ich aus dem Establishment bringe,
natürlich, ganz
desto
klar.
Mehr kann ich wieder für die Szene
ja,
tun.
Ja, sicher. Du verbindest beides miteinander. Ja,
und dann,
ne?
Wenn du dich umdrehst, ne, inzwischen, da ist ja Laureus Medien.
Hab ich schon gesehen.
Ach Gott. Bundessenator, im Bundesverband Mittelständische Wirtschaft.
Aber am Ende des Tages kannst du
allen Scheiß, Deutscher Gründerpreis, also zig Preise. Das war dann wieder genauso, weißt du, das klappt und geil, jo, jetzt will ich auch mal gucken, was alles geht und einfach
auch du hast gerade eben,
aber der wichtigste Preis, hier.
Das ist die Hall of Fame, oder was?
Klunker, oder da vorne steht.
Habe ich gerade schon gesehen im Erdi.
Hall of Fame.
Mega.
Und das also, Schöne für, ist ja, für, jetzt finde ich wirklich so, wie die Amis drauf nehmen. Ich fand das ja früher immer scheiße, wenn ich so mit dicke Klunkers auf die Kacke gehauen habe und jetzt halte ich selber den Klunker in die Kamera.
Für euch da draußen.
Das ist ja schon was Besonderes, wenn du sowas hast. Und in Deutschland hat das Ding ja sonst nur noch Klaus Krapke als Legende. Und immerhin bin ich ja Ikone, ne?
Also definitiv. Für euch da draußen, wir waren im letzten Jahr schon miteinander verabredet. Und dann hat Titus mich zwei Wochen vor unserem Termin angerufen und hat gesagt, keine Ahnung, aber ich kann nicht. Ich muss zur Verleihung. Ich komme in die Hall of Fame. Ich muss da kurz rüber. Genau so hast du es gesagt. Ich denke, was? Der kommt in die Hall of Fame und sagt, ich muss da kurz rüber. Können wir nächstes Jahr, kein Problem, ruf mich an.
Ja, und jetzt sitzen wir hier. Ja, und jetzt das macht
dich authentisch so. Nichtsdestotrotz, du hast gerade eben von einem, und da kommt es wieder, dieses Skater-Gen gesprochen. In meiner Welt heißt das, der Eifrige überholt jeden Talentierten. Ist das koppelbar? Skater-Gen und das, was ich jetzt gerade eben, übrigens ein Spruch, den du dir aufschreiben könntest für dein Buch?
Ich würde das nicht so, also... Das sehe ich nicht so. Also wenn, würde ich dann wieder sagen, die Balance ist das Entscheidende. Nee, also Talent und Voraussetzen und so, das ist schon wichtig. Und ich würde das auch nicht einfach nur Fleiß nennen, weil Fleiß hört sich immer so passiv an,
einfach selbstbestimmtes
Lernen. Sondern für mich ist das mit dem selbstbestimmten Lernen, ja, brennt das Herz und so was. Nee, dann machst du ja automatisch 120.000 Wiederholungen, weil es dir so viel Spaß macht.
Ich habe in meiner Ausbildung im letzten Jahr einen Spruch gehört, schöne Grüße an Marc Dino, in dir muss brennen, was du in anderen entfachen willst.
Ja.
Und das ist meine Definition von Alpha, Titus.
Ja, ja.
Ja, vielleicht hätte ich die erste Definition von Eifer meiner Definition geben sollen.
Ja Gott, ich meine, es gibt viele so Sprüche, ne? Du musst auch erstmal an dich glauben, bevor andere an dich glauben.
Ja, 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 ja. Aber genauso
und
ist es.
Und das geht noch viel weiter, ne? Wenn du irgendwann Menschen führen willst, dann solltest du erstmal lernen, dich selber zu führen. Wer sich selber nicht führen kann, sollte nicht an die Führung anderer Menschen
reingelassen. Oftmals das Thema vieler Unternehmer oder Selbstständige, ne? Ja. Jetzt bist du in dieser Bubble und dann passiert was. Du hast gesagt, wir waren der auf der ganzen Welt, der Skateboard-Vertrieb, der Verkäufer, derjenige auf der Welt.
Das Skateboard-Unternehmen.
Das Unternehmen.
Wir haben ja alles gemacht. Wir haben ja wirklich alles gemacht. Von den Medien, also Weltmeisterschaft, Showteam.
Und dann kommt der Moment.
Du hast eben Homeboy gesagt, ne?
Ja.
Da waren wir auch sehr kreativ. Du hast also damals der Homeboy gekauft, das hat bestimmt gedacht, das ist irgendwie eine amerikanische Firma. Ne?
Ja.
Das haben wir selber erfunden. Nur damals konnte man noch einen deutschen Modebrand, der hätte nichts verkaufen nicht, ne? können. Also mussten wir so tun, als wenn das aus USA kam. Das habe ich mit dem Jürgen Wolf zusammen gemacht. Damals hatte ich eine Firma gegründet. Und naja, und ich wollte schon immer eine eigene Marke haben. Konnte ich nicht machen, weil ich war ja der größte Großhändler von allen Marken. Ja. Wenn ich dann eine eigene Marke hochziehe, dann ist das natürlich, finde ich gut. Und deswegen, und da wurde mein Traum auch in Erfüllung, da haben wir endlich dann Homeboy gemacht. Und
hast du das schon mal erzählt?
Ich habe das schon mal erzählt, aber nicht so oft.
Ich wusste das nicht.
Ja, ich finde das deswegen auch so interessant, weil das hat auch mit brennendem Herz zu tun und mit, dass man das Ganze irgendwie auch als Spiel gesehen hat, verstehst du? Okay, wir wollten eine eigene Marke haben, aber kam zu der Kenntnis, oh scheiße, ja, wenn wir sagen, wir kommen aus Deutschland oder Heusen Stamm war das da in der Nähe von Frankfurt, kauft das keine Sau, da hat man noch nicht das coole Image. Ja Gott, und Kohle hatten wir auch nicht. Dann habe ich nur noch, also mein Beitrag war, ey, wenn, dann lass uns aber so tun, als kommen wir aus der Bronx, da traut sich keiner hin und das ist Ostküste. An der Westküste fliegen schon alle und da merken die ganz schnell, dass das nicht, richtig ist.
Ja, ja.
Und ja, deswegen, unser Logo war ja so eine schwarze Faust.
Ja.
Und dann so ein paar Sprüche aus der Bronx und unsere Modestrecke. Ach, jetzt, Stefan, ich sitze gerade hier vom Mikrofon im Interview. Bis später. So, dann sind wir, also ich sage extra mal wir, ne, weil...
waren ja mehrere.
Mein Partner, und ich möchte ihn nicht draußen vorlassen, sondern der war maßgeblich, der war Geschäftsführer von der Firma.
Okay.
Und dann haben wir für Strecken, was weiß ich, irgendwo da, ich glaube Westend, Frankfurt oder wo auch immer, wo so richtig wie die Bronx aussah. Ja. Damals, da haben wir dann die amerikanischen Schilder über die Deutschen gehangen, haben ein paar alte amerikanische Oldtimer mit amerikanischen Nummern hingestellt und da haben wir dann ein Modeshooting gemacht in der Bronx.
Wie geil.
Und das war dann der erste Katalog und das ist abgegangen wie Zäpfchen. Mich freut das heute noch, was wir damit erreicht haben, auch wenn jetzt so ein bisschen geflunkert oder ein bisschen, wie soll ich sagen,
kreativ
so ernst genommen worden ist, aber dass dann so eine Marke, so eine Kraft für Jugendliche entwickelt.
Ja, ich habe mich darauf gefeiert. Ne? Also diese Latzhose, ich habe nie wieder in meinem Leben eine Latzhose getragen, aber die hat es mir tatsächlich angetan. Du hast gerade eben gesagt, für uns war es ein Spiegel.
Darf ich noch eins sagen?
Aber nur eins.
Okay. Nee, weshalb diese Marken auch so eine Kraft gekriegt haben oder überhaupt, weshalb auch Titus als Vertrieb dann so gut funktioniert hat. Ich glaube, das lag auch daran oder sinngemäß, sage ich nur einen Satz, den ich hier Mitarbeiter immer gesagt habe. Hm. Wir verkaufen keine Hose, wir verkaufen ein gutes Gefühl.
Ja, ist krass.
Weil eine Hose zum Warmhalten, die kannst du überall auf Flohmarkt kaufen.
Ja, auf jeden Fall. Und dieses Gefühl erzählt teilweise auch eine Geschichte. Ne? Auf jeden Fall, gebe ich dir recht. Du hast gesagt, das war ein Spiel. Wir verkaufen Gefühl, aber irgendwann gab es doch die Situation, nicht aber heißt nein, es gab die Situation im Februar 25, da habt ihr kurz wie Segel gestrickt.
Ja, da darfst du nicht mehr ihr sagen, weil vor 15 Jahren, seit 15 Jahren ist mein Sohn komplett verantwortlich.
Okay.
Das heißt nicht, dass ich keine Krisen gehabt habe. Gott, ich bin nur ein älterer Sack für mich. Was weiß ich, war das damals noch ehrenrührig, Insolvenz anzumelden. Deswegen bin ich hergegangen und habe meine Lebensversicherungen und allen Scheiß, Pflegeversicherungen, Häuschen, alles, was ich besessen habe, habe ich zu einer Privatbank gebracht und habe mich selber privat verschuldet, hat damit die Firma damals gerettet.
Okay.
Das war aber Anfang, das war um die 2000 rum.
Ja.
Also wir hatten 7 Jahre Krise von neun. Wir wollten an die Börse und der neue Markt ist gekracht.
Ja.
Gecrasht. Und da funktioniert nichts mehr. Und ich habe Fehler gemacht. Ich habe Investoren reingeholt, die nur ein Drittel der Aktien hatten. Wir waren ja schon eine AG, aber noch nicht public.
Okay.
Und meine Frau und ich, wir hatten 2/3. Aber wir Vollidioten, weil ich dachte, am großen Titus kommt keiner vorbei. Wir hatten 3 Sitze im Aufsichtsrat und wir hatten 2 Investoren und dann hatte jeder einen Sitz. Und wenn du nur 1/3 im Aufsichtsrat einen Sitz hast, aber 2/3 der Aktien, dann kannst du schnell vom Aufsichtsrat entmachtet und entlassen werden.
So
und deswegen habe ich da irgendwann mal komplett den Überblick verloren,
ja,
und habe sage und schreibe. Und ich finde heute, sage ich das immer zu meiner Frau, man denkt ja drüber nach, was hätte alles aus deinem Leben werden können, kann man in jeder Relation nachdenken.
Ja.
Sage ich, Brigitta, wir haben uns im Leben den größten Luxus erlaubt, den man sich überhaupt nur leisten kann. Wir haben innerhalb von einem Jahr 21 Millionen in den Sand gesetzt und wir sitzen immer noch hier in dem Häuschen und kommen immer noch mit dem Leben klar. Geiler kann es doch nicht laufen.
Ja, wenn du so siehst, gebe ich dir vollkommen recht. Positives Mindset auf jeden Fall.
Bitte?
Positives Mindset auf jeden Fall. Titus, Februar 25, nichtsdestotrotz 15 Jahre dein Sohn. Losgelöst davon, dein Sohn, es ist Titus.
Ja, ich muss nochmal ganz deutlich sagen, nicht, dass ich mich vor Ihren Verantwortung drücken will.
Nee, habe ich auch so nicht verstanden.
Wenn der Sohn das übernimmt, ich habe mich von einem Tag auf den anderen aus dem Büro entfernt,
ja,
und mehr oder weniger bin ich nie mehr da gewesen. Und
ja,
wenn ich auf dem Gelände bin, dann bin ich bei Skate-Aid.
Ja.
Das heißt, ich habe seit 15 Jahren bewusst mich nicht mehr eingemischt,
ja,
und auch offiziell keine Entscheidungsbefugnis.
Dann stelle ich meine Frage anders. Was hat das mit dir gemacht?
Gar nichts.
Okay.
Doch, das hat mit mir gemacht, dass ich mich voll ins Skate-Aid reinstürzen konnte.
Mhm.
Und es macht immer Spaß, wieder irgendwas Neues zu machen. Und Skate-Aid tut mir noch mehr gut, wie die Titus-Sache aufbauen. Weil bei der Titus-Sache, wenn du 68 Abitur hast, hast du immer noch im Hinterkopf, und wirst dauernd angemacht und Dings, weil das ja angeblich alles in deine Tasche geht, mhm, und so weiter. Ne? Und bei Skate-Aid, das passt so geil in meine Sozialisation, verstehst du? Ich mach das alles ehrenamtlich, weil ich die Kohle entweder von Citroën kriege, wo ich hier den Ring habe und Markenbotschafter bin,
ja,
oder hier Kindhörgeräte,
ja,
und Dings, damit mache ich meine Kohle. Und eine Zeit lang habe ich ja überall Keynotes gesprochen und so weiter. Deswegen habe ich auch ein Flugzeug, weil nämlich mein persönlicher Referent, von dem ich schon gesprochen,
ja,
habe, der wollte eine richtige satte Gehaltserhöhung. Ich habe gesagt, oh mein Scheiße, dass ihr so viel Lohnnebenkosten hast, nicht irgendwas, was legal ist, was dir so viel wert ist, dass auf die Gehaltserhöhung verzichtet. Da hat er 3 Wochen hat er gerechnet und sagt, die Titus Dittmann GmbH braucht einen Piloten und ein Flugzeug. Ich habe erst gedacht, der will mich verarschen. Und dann hat er mir das vorgerechnet und ich hätte, da ich damals 10.000 Euro für einen Vortrag gekriegt habe, hat er gesagt, wieso? Du lehnst alle Vorträge ab, die im Erzgebirge, auf Rügen oder sonst wo sind, weil du da 3 Tage unterwegs bist. Da kann ich dich morgens hinfliegen, abends zurück. Und ich, geile Idee, das machen wir. Ja, und seitdem war ich ein Flieger.
Ja, super geil.
Und jetzt habe ich zum Beispiel 4 Piloten. So ist das immer, wie ich mache. Nach außen sieht das immer wahnsinnig aus. Aber ich habe immer, wo ich Spaß dran hatte, da habe ich ein Business draus gemacht, damit ich mir das leisten kann.
Ja.
Und genauso mit dem Flieger. Dann hatte ich den Flieger und dann wurde der, als der nicht mehr geschäftlich genutzt wurde, ich muss den privat übernehmen. Und ich dachte, boah, rächt sich überhaupt nicht. Kann ich mir gar nicht leisten, verkaufe ich.
Ja.
Da haben sich 4 Piloten gemeldet, die so vernünftig waren, sich keinen Flieger gekauft haben. Ja, und jetzt chartern die den immer. Und jetzt bin ich plus minus null und habe Flieger. Das ist doch geil und kann auch fliegen.
Ja, mega.
Ja, sehr cool. So bin ich halt drauf. Und das, verstehst du, es geht nicht darum, ja, Maximierung schon, Maximierung vom geilen Gefühl und von, mhm, Sinnstiftung, aber kohlemäßig, ja, ich habe in irgendeinem Interview mal einfach, sollte ich Schlusswort sagen, die Sendung hieß RTL, meine erste Million. Ich hatte erst sehr große Bedenken, aber dann ist das super geil gelaufen. Die letzte Frage war dann immer, ist Geld wichtig oder irgendwie, macht Geld glücklich oder sowas. Ne? Da war ich dann erst ein bisschen im Schlauch. Und dann habe ich nur spontan gesagt, wenn Kohle die erste Priorität hat, ist der Weg zum Glück versperrt.
Ja, cool. Mega, das passt ganz gut. Im Zuge dessen...
Das heißt ja nicht, dass man nicht gerne Kohle hat.
Das nicht.
Ich sehe Kohle als Werkzeug. Je,
ja,
mehr Kohle ich habe, desto mehr kann ich
kannst
wieder
machen.
Bewegen.
Ja. Meine Frage, die ich dir aber noch stellen möchte, neben dem ganzen Skateboard-Teil, Unternehmertum, Citroën und was du so alles aufgebaut hast und was du für dich entdeckt hast. Ich hoffe, das dauert noch extrem lange, aber was soll von dir bleiben, wenn man mal über dich nachdenkt?
Die
ja, kein Scheiß, denk nach.
Ja, nein, da denke ich oft drüber nach. Und dann kann ich dir auch so wieder offene Antwort geben. Klar, sonst würde ich mir den Arsch doch nicht so aufreißen, in Akzeptanz, in der, hier in dem Establishment und was weiß ich. Ich hoffe, dass ich Spuren hinterlassen habe, die sehr, sehr lange noch erhalten bleiben und nicht zugeweht werden. Das zum einen. Und daran arbeite ich natürlich. Und du kannst ja selbst dafür sorgen, was du für Spuren hinterlässt. Und das ist schon ein geiles Gefühl, wenn man mit 77 darüber nachdenkt, irgendwann, mir ist vollkommen klar, was habe ich denn noch für eine Lebenserwartung? Vielleicht 10, 13 Jahre oder sowas. Ne? Mhm. Und dann ist ja Schluss. So, aber dann kommt bei mir eher diese Pragmatismus hoch. Okay, da musst du jetzt noch ein bisschen mehr Gas geben, um Spuren zu hinterlassen. Und da bin ich bei. Momentan arbeite ich hardcore daran. Ich habe gerade um einen Termin mit dem Oberbürgermeister gekämpft, weil ich träume von einem Museum. Das muss kein Titus-Museum sein. Wenn das ein deutsches Skateboard-Museum ist, kommt auch Titus sowieso genug vor und ich hinterlasse meine Spuren.
Ja, und wo, wenn nicht in Münster, ne?
Ja, Münster Monster Mastership und Münster Monster Skatepark und die ganzen Sachen. So, und dann seit 15 Jahren hängen meine Exponate in zwei Räumen im Deutschen Olympiasportmuseum. Ne? Und da waren schon 3 Millionen Zuschauer Besucher, die das gesehen haben. Wir waren im Haus der Geschichte in Bonn. Jetzt kommen wir in Haus der Geschichte in Berlin. Wir haben eine Dauerausstellung im Deutschen Skateboardmuseum in Berlin-Berlin, Hotel Berlin-Berlin und so weiter. Überall in Kronau, Rock'n'Pop-Museum. Überall sind sie scharf auf diese Geschichte. Und in Münster gibt's kein Museum. Und da arbeite ich dran.
Okay.
So, und wenn wir das haben, das Museum, ne? Also dann, ich sag mal, andere setzen sich selber ein Denkmal. Das finde ich ein bisschen, wie soll ich sagen, flach. Mhm. Darum geht es mir nicht. Ich setze mir das lieber im positiven Sinne indirekt. Wenn ich jetzt hart daran arbeite, dass diese Geschichte, die, wie soll ich sagen, sich einfach so entwickelt hat und die ich ja nicht alleine so gemacht habe, sondern mit den ganzen, mit meinen ganzen Schülern und so und alles. Und für uns sozusagen, da ein Museum zu hinterlassen, was ein bisschen Bestand hat, das ist schon ein geiler Gedanke, das will ich verschaffen.
Merkt man gar nicht. Also hatte Eddie wahrscheinlich auch gerade eben aufgenommen, deine Mundwinkel sind fast bis zu den Ohren gekommen. Hör mal, dann versuche ich es anders. Du bist Opa, oder?
Ja, dreifach.
Bist du gerne Opa?
Hammer gern. Gibt nichts Schöneres.
Pass auf, wenn...
Weil nämlich, das Verrückte ist, wenn du selber... Ich habe ja jetzt 6 Bücher geschrieben, und meistens handeln die ja von mir, weil man sich mit sich selber beschäftigt und so. Ja. Natürlich will ich was weitergeben, das ist in erster Linie. Und wenn man dann sozusagen in einem der Enkel sich so selber wieder sieht...
Ist so, jetzt gerade eben?
Ich sehe mich da wieder... Das ist mir doch scheißegal, wie die anderen denken und so. Das ist ja alles subjektiv, wie ich das sehe. Und das ist schon ein geiles Erlebnis, weil dann verstehe ich mich. Klar kann ich reflektieren. Wie war ich mit 10? Wie war ich mit 11? Wie war ich mit 8? Aber man muss doch jetzt mal ehrlich sein. Das menschliche Gedächtnis, das ist immer auch Irrtum neuester Stand. Jedes Mal, wenn dich an was erinnerst, verändert sich die Story. Meist erinnerst dich an Sachen, die die Leute erzählt haben. Dein Gehirn verarscht dich und erzählt dir plötzlich Sachen, die gar nicht waren und so was alles. So, und jetzt sehe ich das aber ganz bewusst plötzlich, ein Enkel in dem Alter. Und wenn ich den dann so beobachte und mich dann früher, dann denke ich, verdammte Scheiße, ja, so warst du drauf, genau so.
Und jetzt immer pass auf,
Power,
Titus.
Technisch interessiert, ich bastel mit dem
jetzt komme ich.
Bitte?
Der einzige Moment, wo du wirklich innehalten musst.
Ich halte die Schnauze.
Pass auf.
Wirst schon sehen, was du davon hast.
Jetzt siehst du die. Die drei, einer davon erinnert dich stark an dich selbst. Die Situation ist da, die drei sind...
Das sind Mädchen, die kann ich nicht so an mich erinnern.
Ja, scheißegal, pass auf jetzt. Die sind 20, 25, 30, auf jeden Fall bist du nicht mehr da. Und du hast gerade eben davon gesprochen, dass du Spuren hinterlassen willst. Hab ich gecheckt. Was sollen deine Enkel über dich denken?
Nur das Beste.
Ja, komm, verallgemeinern. Was, wirklich, was soll von dir bleiben, so wenn die an Titus denken? Also,
die sollen einfach denken... Ja, der Opa war ein super geiler Typ und der Opa, der hat unglaublich viel bewegt und der Opa, alles, was du eben in deiner Ansprache gesagt hast, dann sollen die denken, jetzt mache ich mir ganz einfach.
Ja, okay, alles klar, ist doch geil. Ich glaube, aber Respekt.
Weil die fand ich geil.
Aber ich schick dir die auch gleich nochmal zu. Das ist das Geile bei meinem Podcast, Titus. Ich kann sprechen mit den Menschen, auf die ich Bock habe, verstehst du? Du hast gesagt, ich habe immer versucht, so viel Geld zu verdienen, um das zu machen, was mit Spaß macht. Mhm. Ey, wir können uns die Hand reichen. Ja. Den Podcast mache ich, weil die Unternehmung das fittet. Und deshalb kann ich mit Tito sprechen. Und deshalb habe ich Lorenz Büffel bei mir gehabt und so. Und all so Leute, wo ich gedacht habe, krass, erstens würdest du wahrscheinlich nie die Möglichkeit haben, mit denen zu sprechen. Und zweitens, worüber eigentlich? Und ich plaudere mit dir, weil ich Bock darauf habe und weil du ein cooler Typ bist. Und nicht, weil ich jetzt Fame brauche, dein Netzwerk nutze. Nein, weil ich irgendwann mal als Koten mit 13 vor Tito stand und meine Mutter mir von ihrem letzten Geld diese Homeboy, von der ich nicht wusste, dass sie nicht aus Amerika kommt, so, gekauft hat. Weißt du?
Hier ist doch egal, ist das wichtig?
Ja, das ist nicht wichtig. Nee. Was ist wichtig und dringlich? Wichtig und dringlich ist...
Es hat das transportiert, was wir wollten.
Ja, genau, mega. Und dafür sag ich Danke. Titus, du bist ein ganz besonderer Mensch und nicht, weil du das Skateboardfahren nach vorne gebracht hast, sondern weil du vielen Jungs unterschiedlicher Ethnien, unterschiedlichem Alter und Herkommen und finanziellen Möglichkeiten zu Hause gegeben hast.
Und genau das ist, was mir momentan Spaß macht.
Skate Aid.
Ja. Und wir haben ja jetzt unfassbar viele Projekte weltweit.
Ja.
Ja, hat in Afghanistan angefangen, inzwischen in Syrien, es gibt Skate Aid Nepal. Also ich habe mir so, wie soll ich sagen, die Struktur so ein bisschen von der Kirche angeguckt. Ne? Da war ja auch mal so ein Typ, der hat gesagt, ich habe eine geile Idee. Ne? Und dann hat er gemerkt, ich krieg das alleine nicht geschafft. Ne? Da hat er sich Jünger angeschafft. Die jungen Dings und heute sind jedem Kaffen Popen. Und dann habe ich gedacht, die Skate Aid Idee, also mit dem selbstbestimmten Lernen und der Persönlichkeitsentwicklung für Kinder und Dingsbums, das schaffe ich ja alleine auch gar nicht. Ne? Nee. Die müssen sich alle, wie soll ich sagen, als Skate-Aid fühlen und dann weitertragen. Und deswegen haben wir inzwischen allein in Deutschland schon Skate-Aid Borkum, Skate-Aid Rhein-Ruhr, Skate-Aid Kevela, Skate-Aid Westerwald, Skate-Aid Odenwald, Skate-Aid Beckum ist jetzt entstanden.
Krass.
Und das explodiert förmlich, weil... Ja, ich nenne das so Social Franchising oder Franchising rückwärts. Ne? Also wenn sich jemand an diese Satzungen hält, diese gemeinnützigen Satzungen, dass wir Kinder stark machen, dann werden die von uns gefördert. Also umgekehrt wie bei einem anderen Franchising.
Verstehe.
Und das funktioniert hervorragend.
Ja, sensationell. Was nimmst du heute mit und was gibst du den Leuten für draußen mit auf den Weg? Was nimmst du mit von dem, was wir gerade miteinander besprochen haben?
Auf den Podcast bezogen.
Ja, auf die Folge hier, genau.
Ich nehme ein schweinegeiles Gefühl mit. Mir geht's richtig, richtig gut, weil ich gemerkt habe, ich fühle mich deswegen so wohl, weil du direkt am Anfang mir gezeigt hast, dass du mich verstehst.
Okay.
Dass du mir gezeigt hast, ja, dass du verstehst, was mich bewegt.
Mhm.
Und das ist ja ein bisschen individueller als so normal, sag ich mal. Und deswegen habe ich mich sehr zu Hause gefühlt. Dankeschön.
Boah, sehr gerne.
Und was ich den anderen dann weiter mitgebe, das ist dasselbe wie vorher, nur verstärkt, weil durch dieses Gespräch ich mir noch sicherer geworden bin, da ich 100% am richtigen Weg bin.
Ah, mega, schön. Ach, toll. Titus, in diesem Sinne, ich sag danke. Wir werden sicherlich gleich noch das eine oder andere miteinander besprechen, vielleicht auch noch ein Foto machen.
Ihr müsst noch schön den Kenny
auf jeden Fall,
wo die ganze Skateboard-Heroes drin gesessen haben. Die müsst ihr gleich noch mitnehmen.
Hundertprozentig. Ich sag danke, dass du dir die Zeit für mich genommen hast, dass du mir deine Zeit geschenkt hast.
Das ist, ich sag danke, dass ihr mich ausgesucht habt, weil dann hat mir jetzt einfach scheißen Spaß gemacht.
Ja, sensationell. In diesem Sinne, bleib bei dem, so wie du es machst, noch ganz, ganz lange. Danke für alles, was du mir persönlich gegeben hast, aber auch den Menschen da draußen. Und euch da draußen sage ich, passt auf euch auf, wir bleiben in Arbeit.
In Arbeit ist eine Westwind Story. Host Sebastian Matthias Skotnik, exklusiver Partner Expertiv, Redaktion und Produktion Westwind Stories.